Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weib, das ist dein Sohn. Mein Jünger, das ist deine Mutter. Sanftmut und Enthaltsamkeit. Die Enthaltsamkeit unseres Herrn war dort am nötigsten, wo seine größte Stärke war. Hätte er mehr als weiß wie viele englische Legionen zu seiner Hilfe herbeirufen können, mehr als die Römer hatten nämlich, hätte er das gekonnt. Aha. Hat er darauf verzichtet? War er enthaltsam bis aufs letzte, gefährlichste, entscheidendste Moment. Ne? Jawohl. Und siehe da, er wird vom Kreuz abgenommen. Da kommt noch einer. Wer hat ihn vom Kreuz abgenommen? Josef von Arimathea. Einer seiner Jünger, aber ein Verborgener aus Furcht vor den Juden. Dann pflege ich zu sagen, dieser Feigling, ist es dann, der vor aller Welt hingeht zu Pilatus und bittet, ob er den Leib Jesu herunterholen dürfe und in sein Grab legen dürfe. Vor aller Welt. Der Feigling, hat mich verstanden. Ja? Wenn es dann drauf ankommt, wenn alles aus ist, ja? Hoffnungslos die Situation, dann ist der da und dann ist noch einer da, der aus Furcht vor den Juden kam, der nur nachts, nicht? Wie hieß der? Nikodemus, der kommt jetzt auch, nachdem Josef von Arimathea ihn heruntergeholt hat. Was macht der? Der bringt 100 Pfund Myrrhe und Aloe. Hat er die Sache verstanden? Die beiden letzten Stücke. Wunderbare Dinge. Also, das war Hohelied 4, Vers 13. Granaten, die erste Frucht des Geistes, repräsentierend Granaten, die Liebe. Kapitel 7, Vers 12, Hohelied. Wir wollen uns früh aufmachen, nach den Weinbergen wollen sehen, ob der Weinstock, als Christus, der Wahrhaftige, ausgeschlagen ist, die Weinblüte sich geöffnet hat, ob die Granaten blühen, dort will ich dir meine Liebe geben. Stimmt's mit Granate und Liebe? Genügt. Dann schlagen wir auf 2. Mose 28. Immer nur die Schrift. Wir lesen von Vers 33 an die Beschreibung des hohepriesterlichen Obergewandes. Und an seinen Saum mache Granatäpfel von blauem und rotem Purpur und Karmesin. An seinen Saum ringsum Granatäpfel und Schellen Glöcklein von Gold. Zwischen ihnen, den Granatäpfeln, ringsum, eine Schelle von Gold und einen Granatapfel. An den Saum des Oberkleides ringsum. Und Aaron soll es anhaben, um den Dienst zu verrichten, dass sein Klang gehört werde, wenn er ins Heiligtum hineingeht, vor Jehova, und wenn er hinausgeht, dass er nicht sterbe. Was? Granatäpfelchen und goldene Glöckchen? Ah. Und wenn ich allen Glauben habe und alle Geheimnisse weiß, nicht hätte, spricht der Geist Christi. Aber hätte nicht Liebe, was wäre ich dann? Ein tönendes Erz und ein klingendes Glöcklein. Und sogar, wenn es von Gold wäre. Merken wir etwas? Warum? Zwischen zwei Glöcklein immer ein Granatapfel. Aaron beginnt zu marschieren, zu gehen. Jetzt gibt immer ein Granatapfel, zwei Glöcklein, einen Anstoß. Und dann klingen die Glöcklein. Aber wie heißt der das anstoßgebende Element, dass die Glöcklein, die Schellen jetzt klingen? Heißt die Liebe. Aha. Wenn die Liebe alles, was wir reden, tun und lassen und unseren ganzen Wandel betrifft, wenn die Liebe der Anstoß ist für unsere Worte, für unsere Taten, für unser Tun und Lassen, ist dann alles in Ordnung? Und wenn die Granatäpfel fehlen, dann klingen lauter Glöcklein und ich muss sterben. Am Richterstuhl Christi verbrennt alles. Stimmt's? Granatäpfel sind die wichtig. Aha. Jetzt kommt feine christliche Zwischenbemerkung. 1. Samuel 14, nur Vers 2. Wo sind wir da? Ersten Samuel 14. Und Saul, der König Saul, saß am Ende von Gibea unter dem Granatbaum, der zu Migron ist. Was ist das schon? Hat uns nicht schon das tragische Ende dieses im Anfang so wunderbaren ersten Königs in Israel traurig gemacht, betrübt? Er suchte Gott und suchte Hilfe bei Gott und Gott schwieg, antwortete ihm nicht mehr. Er versinkt bei der Zauberin, der Totenbeschwörerin, bei der Hexe von Endor, kommt er um, Saul. Was lesen wir hier? Und Saul saß am Ende von Gibea, das ist die Anhöhe, unter dem Granatbaum, der zu Migron ist. Können wir lesen? Das ist der Lebensbaum der Liebe. Da sitzt Saul darunter. Genauso wie die Wolkensäule sie begleitete und leitete und nicht wich, ob sie hurten oder lästerten oder ein goldenes Kalb machten oder lobten und dankten, die Wolkensäule wich nicht, weder des Tages noch in der Nacht. Und die Antwort auf das tragische Ende des Benjaminiten Saul, des ersten Königs in Israel, ist der Saul von Tarsus aus dem Stamme Benjamin. Das ist die Antwort Gottes. Genauso wie David dem König Saul gerufen hat in einer heiklen Situation: Saul, warum verfolgst du mich? Wie ein Hund. David, der Mann nach dem Herzen Gottes und der wahrhaftige Mann nach dem Herzen Gottes, der Geliebte, der heißt Jesus Christus, hat er auch eines Tages gerufen: Saul, warum verfolgst du mich? Das tragische Ende im Alten Testament mit Saul nimmt der Heilige Geist auf im Neuen Testament, wieder einen Saul aus dem Stamme Benjamin. Und jetzt? Sitzt dieser Saul aus dem Stamme Benjamin im Neuen Testament, sitzt er schon längst unter dem Granatbaum. Aber was heißt denn 1. Korinther, das ist ja der Granatbaum des Saul von Tarsus.
ist unsere Bibel. Ist unglaublich wunderbar. Herrlich Gottes Wort. So, und jetzt kommt das Letzte. 1. Könige 7. Vers 18. Und er machte Granatäpfel, und zwar zwei Reihen ringsum, über das eine Netzwerk zur Bedeckung der Kapitäle, die auf der Spitze der Säulen waren. Und ebenso machte er es an dem anderen Kapitäl, und die Kapitäle, die auf der Spitze der Säulen waren, waren wie Lilienarbeit. Was? Was für eine Form hatten diese Säulenhalter? Lilienform. Was ist denn Lilie? Das Symbol der Herrlichkeit Gottes. Seht die Lilien auf dem Felde. Wahrlich, ich sage euch, Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht gekleidet, Herrlichkeit, wie eine von diesen Lilien des Feldes. Da steht, er richtete die rechte Säule auf und gab ihr den Namen Jakin, und er richtete die linke Säule auf und gab ihr den Namen Boas. Und auf der Spitze der Säulen waren Lilienarbeit, und so wurde das Werk der Säulen vollendet. Da ist nur die Rede von Granatäpfeln. Wie viel steht da nicht? Nur jetzt zwei Reihen von Granatäpfeln. 2. Könige 25. 2. Könige 25, Vers 17. Vers 16. Die zwei Säulen, das eine Meer und die Gestelle, die Salomo für das Haus Jehovas gemacht hatte, das Erz aller dieser Geräte war nicht zu wägen. Wird noch näher beschrieben, wieder die Kapitäle, Ende von Vers 17. Und die Höhe des Kapitäls war 3 Ellen, und Netzwerk und Granatäpfel waren an dem Kapitäl ringsum. Wieder nur Bemerkung, Granatäpfel waren ringsum. 2. Chronika 4. Also die Granatäpfel scheinen eine wichtige Rolle zu spielen. 2. Chronika 4, 13. Zwei Säulen und die krugförmigen Kapitäle auf der Spitze der beiden Säulen und die zwei Netzwerke zur Bedeckung der beiden krugförmigen Kapitäle, die auf der Spitze der Säulen waren, und die 400 Granatäpfel zu den beiden Netzwerken, zwei Reihen Granatäpfel zu jedem Netzwerk. Es sind auf einmal 400 Granatäpfel da. Zuerst hat es geheißen 96 und dann 100, ne? Und jetzt heißt es auf einmal 400. Also die Bibel, da muss man doch zugeben, da sind Widersprüche da. Ne? Wir gucken schnell wieder hierher. Da ist die eine Säule und da die andere. Und jede Säule, es werden dann andere Verse noch zu lesen, hatte am Säulenkopf zwei Netzwerke mit Granaten. Einmal 100, zweimal 100 bei einer Säule. Und die andere Säule gleicherweise zwei Netzwerke mit je 100. Also wie viel haben beide Säulen zusammen? 400 Granatäpfel. Und was ist denn, ist 100 auch eine Zahl in der Schrift? Etliches trug 30, 60, und wie viel verfällt ihm? Das ist die vollkommene Fruchtbarkeit, 100. Wie alt musste Abraham werden, bis Isaac geboren werden konnte? 100 Jahre. Die Schrift bleibt Schrift. 100, Zahl der vollkommenen Fruchtbarkeit. Das ist 96. Das sind die 96 von Gott geschaffenen Elemente, Atome. Und die anderen sind dazu gekommen, seien von wissenschaftlichen noch konstruiert, ergänzt oder das etwas. Ja. Und jetzt 400. Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben. Jeder Buchstabe ist gleichzeitig eine Zahl. Und der letzte hebräische Buchstabe hat nur noch den Zahlenwert 400. Der Hebräer kommt über die Zahl 400 nicht hinaus. Was ist die Zahl 4? Die Zahl des Kosmos, der Schöpfung. Dieses Kosmos. Die vier Weltreiche, die vier Cherubim, die alles repräsentieren und so weiter. Hier. 40 Quarantäne in dieser Welt, die leiden. Und 400, ja, das ist es 4 mal 100, bringt Gott diese ganze Schöpfung zu was? Zu einer vollkommenen Fruchtbarkeit. Durch was dargestellt? Durch 400 Granatäpfel. Wo? An den Säulen, den Maximaltragelementen am wunderbarsten Tempel, den die Welt je gesehen hat. Tempel Gottes. 400 Granatäpfel. So, jetzt sind wir so weit befrachtet und beladen, dass wir jetzt noch einige Verse lesen können in Jeremia 52, im letzten Kapitel. Kehren wir der Anfang zum Ende zurück. Erschlugen die ehernen Säulen, die am Hause Jehovas waren. Die zwei Säulen, das Meer und die 12 ehernen Rinder, Vers 21 und die Säulen, werden nochmal beschrieben. Mitte Vers 22 und ein Netzwerk von Granatäpfeln und ein Netzwerk und Granatäpfel waren an dem Kapitel ringsum. Alles von Erz. Schlangenmaterial durch Golgatha verwandelt in maximale Tragkraft der Liebe. Und desgleichen war die andere Säule und Granatäpfel waren daran. Und der Granatäpfel waren 96 nach den vier Winden hin. Viermal 24 nach den vier Winden hin. Aller Granatäpfel waren 100 an einem Netzwerk. Im Ganzen sind es 2 mal 2, 4 Netzwerke, haben wir gelernt. Liebe Geschwister, tragisches Ende von Jerusalem und dem Tempel und von Juda. Letztes Wort von Granatäpfeln. Aller Granatäpfel waren 100 am Netzwerk. Vollkommene Fruchtbarkeit wächst unserem Gott aus dem Tode, nach der Zerstörung von wunderbarsten Gotteswerten. Der wunderbarste Gotteswert war Jesus Christus. Kam der um? In unbarmherzigster Weise. 100 Granatäpfel am Netzwerk. 400 Granatäpfel im Ganzen. Wer lesen kann, der ist nicht nur getröstet über alle Zerstörungswut des Feindes und der Elemente und allem, sondern der ist fähig gemacht, noch stiller zu werden und anzubeten. Im Geist und in der Wahrheit. Die letzten Worte heißen, Kapitel 52, Vers 31. Und es geschah im 37. Jahre der Wegführung Joachims, des Königs von Juda, Es war der 37-jährige Gefangene im Gefängnis gesessen. Dieser Joachim. Da erhob Evil-Merodach, der Sohn von Nebukadnezar, der König von Babel, im ersten Jahre seiner Regierung das Haupt Joachims, des Königs von Juda, und führte ihn aus dem Gefängnis, nach 37 Jahren, so etwas. Und er redete gütig mit ihm und setzte seinen Stuhl, Achtung, über den Stuhl der Könige im babylonischen Weltreich, die bei ihm in Babel waren. Und er veränderte die Kleider seines Gefängnisses, und Joachim aß beständig vor ihm alle Tage seines Lebens. Und sein Unterhalt, ein beständiger Unterhalt, wurde ihm von dem König von Babel gegeben, so viel er täglich bedurfte, bis zum Tage seines Todes, alle Tage seines Lebens. Das ist bei Jeremia das letzte Wort. Und bei Jesaja, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlischt. Warum ist jetzt diesem gottlosen König Joachim, diese Gnade widerfahren? Wir brauchen nicht mehr die Bibel aufzuschlagen. Wir können notieren, 2. Könige 24, 12, als einziger von allen Fürsten in Jerusalem ging dieser vorerst gottlose König Joachim aus Jerusalem hinaus und er gab sich freiwillig unter die Herrschaft Nebukadnezars, des Obersten der Leibwache. Ist Gott treu? Jeremia hat immer wieder gesagt, immer wieder gewarnt, geht hinaus, beugt eure Hälse unter die Gewalt meines Knechtes Nebukadnezar. Nein. Dieser eine, das heißt, er war, wandelte gottlos wie sein Vater, so. Aber die Mahnung und Weisung Jeremias hat er befolgt. Und seht einmal, und dann werdet ihr leben. Siehe, hat Jeremia gesagt, ich lege euch vor den Weg des Lebens und den Weg des Todes. Und der Weg des Lebens wäre diesen schrecklichen Weg, sich unter die Oberherrschaft dieses widergöttlichen Gewaltherrschers zu stellen, weil Gott es so will, nicht? Und die Ordnung Gottes ist für uns. Wer das macht, der wird noch nicht nur irgendwie belohnt, nicht? Sondern aus schrecklichen Drangsalen und Nöten, Gefängnislöchern, in die Gläubige hineinkommen können, geistlicherweise, buchstäblicherweise, werden solche Menschen, die in dieser Hinsicht treu sind, jede Seele unterwerfe sich der Obrigkeit, die Gott eingesetzt hat. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott eingesetzt ist. Er setzte seinen Stuhl über den Stuhl der Könige, merken wir. Am Richterstuhl Christi wird das eine zusätzliche Herrlichkeitsbelohnung geben, wer in dieser Weise sich verhalten hat. Soweit. Und der Granatäpfel waren 100. Halleluja. Amen.
Israel, eigenartigerweise, ist jetzt auch im 37. Jahr.
Aha. Er hat aufgepasst.
Und interessant, dass es ausgerechnet am 12. Monat ist. Nicht am 13.
Was am 12.
Monat? Am 25. Tage.
War was? Also, was du gelesen hast, was wir gelesen haben in der Bibel. Ah, gut, danke. Dann habe ich.
Da ist eine andere Prophetie noch dahinter.
Jawohl, jawohl. Und jetzt habe ich noch ein letztes. Ist gut, dass er sich gemeldet hat, sonst hätte ich das vergessen. Der Zahlenwert von Granate. heißt übrigens Rimmon. Rimmon heißt Granate. Die Zahl von Rimmon ist 296. Kann jemand damit etwas anfangen? Der Name Jesus als Zahl heißt 888. Und 888 ist 3 mal 296. Jesus sind 3 Granatäpfel. Und der Name Christus ist 5 mal 296. Das sind 5 Granatäpfel. Und der Name Jesus Christus, 3 plus 5 gibt 8. Ein ganz neuer Anfang der Liebe Gottes.
Wenn Zahlen sprechen.
Ja. Ja, wenn diese schweigen, nicht, dann werden nicht nur die Steine schreien, sondern die Zahlen noch sprechen. Ja.
Da kommt die 37.
Aha. Ja, es kommt ja noch mit der Zahl 37. Teilt einmal 296 durch 37.
Das ist ja zu viel verlangt heute Abend.
Hat es jemand?
7.
Stimmt's? Aha. Aha. Wo sind wir da? Achtmal, ne? Achtmal. Ne? 37 ist nicht irgendeine Zahl. Ne? Das ist die Grundzahl des Namens Jesus Christus überhaupt. 37 ist. Aber. Die Versammlung ist jetzt geschlossen. Ohne Lied und Gebet natürlich noch.
Also das neue